Ich bin vor jeder Auktion sehr nervös, denn man weiß ja nie, wie es gehen wird und was mache ich jetzt, wenn niemand bietet und so weiter. Und erst wenn man dann auf der Bühne ist und sieht, es läuft einigermaßen, dann ist es okay.
Herzlich willkommen in Folge 121 von Die Sucht zu sehen, den Griesbach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Der Schweizer Simon de Pury ist einer der berühmtesten Auktionatoren der Welt. Seine Versteigerungen sind legendär, sein Anspruch an sich selber ist riesig. Er will den Menschen im Publikum nicht nur die zu verkaufende Kunst näherbringen, er will sie dabei auch noch glänzend unterhalten. So bricht er mit seinen Auktionen Rekorde und legt hinterher auch noch als DJ auf. Was das Allerschönste an seinem Beruf ist und warum er sich in seinem Leben auf gar keinen Fall langweilen will, das erzählt er jetzt in Folge 121 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen. Simon, Sie werden der Mick Jagger der Auktionatoren genannt. Freut Sie dieser Titel?
Ja, dieser Titel freut mich, weil ich Mick Jagger und die Rolling Stones seit immer liebe. Und dieser Titel wurde mir gegeben von Bob Colacello, das war der Herausgeber vom Andy Warhol Interview Magazine. Und der hat mich vor 25 Jahren oder vor 30 Jahren einmal an einer Auktion in den Hamptons so eingeführt. Und das ist dann geblieben. Und natürlich habe ich nichts gemacht, das zu korrigieren.
Sie sind neben dem Beruf des Auktionators auch Kunstberater, Kunsthändler, Kurator, Fotograf und nach Ihren Auktionen DJen Sie auch. Sie haben sogar einen Namen, nämlich The Swiss Crocodile. Das habe ich bei Instagram gelesen.
Ja, das ist korrekt.
Was legen Sie am liebsten auf?
Eigentlich einfach Musik, die die Leute auf dem Tanzfläche aktiv lassen. Denn man kann eigentlich ein DJ-Set nicht im Voraus vorbereiten, genauso wie man eine Auktion nicht im Voraus vorbereiten kann. Man muss improvisieren können, denn man muss auf das Publikum sich einspielen. Und wenn man sieht, dass jemand die Tanzfläche verlässt, muss man natürlich sofort einhaken und dazu gucken, dass die Tanzfläche knallvoll ist.
Gibt es denn auch irgendein Lied, mit dem die Tanzfläche garantiert immer voll ist?
Nein, weil es ist wirklich variiert von Publikum zu Publikum und ich mische natürlich Musik aus allen Zeiten, denn ich tue immer mit sehr aktueller Musik beginnen, um meine Street Credibility zu kriegen. Aber nachher gefällt es mir wirklich von einer Dekade zur anderen überzuspringen und zu jeder Zeit gibt's ja immer wieder Musik, die wirklich hinreißend ist und wo die Leute Lust haben zum Tanzen.
Sie haben außerdem Auftritte in diversen Fernsehshows, zum Beispiel Emily in Paris. Wie kam es denn dazu und wie haben Sie sich dabei gefühlt?
Also Emily in Paris, da kam die Produktorin, die hat mich angerufen und ich war im Auto in London und sie hat mir erklärt, um was es geht. Und da habe ich sofort gedacht, das macht Spaß und habe es dann gemacht. Für diese wenigen Sekunden meines Auftrittes habe ich mehr Aufmerksamkeit gekriegt als alles, was ich je gemacht hatte in meiner langen Karriere.
Ich nehme an, Sie haben sich da selber gespielt?
Ich habe mich selber gespielt und habe da eine Auktion gemacht in Emily in Paris für sie, American Friends of the Louvre. Und ich mache sehr, sehr viel Charities-Auktionen die ganze Zeit. Aber für die American Friends of the Louvre hatte ich noch nie eine Auktion gemacht. Aber anschließend an Emily in Paris haben mich dann die richtigen American Friends of the Louvre kontaktiert. Und ich habe dann anschließend auch eine Auktion, eine richtige Auktion für die American Friends of the Louvre durchgeführt.
Sind Charity-Auktionen eigentlich sehr anders als andere, also normale Auktionen? Verlaufen die anders?
Es ist anders. Man kann viel theatralischer vorgehen und man kann die Leute wirklich direkt gegeneinander ausspielen und man kann natürlich viel mehr Humor und Witz und reinbringen. Und man kann es wirklich als Entertainment verwandeln, denn die Leute haben oft viel Geld gezahlt, um da überhaupt da zu sein an einer Gala. Und der Zweck ist natürlich immer ein wichtiger Zweck, aber trotzdem wollen die Leute Spaß haben dabei. Und deshalb ist es wichtig, dass man versucht, das Maximum herauszuholen, also den größten Erlös zu erreichen für die jeweiligen Charities, aber gleichzeitig will man allen Leuten Spaß bereiten.
Geht sie bei einer Charity-Auktion vielleicht auch direkter auf die Leute zu?
Ich spreche sie dann absolut direkt an. Ich gehe dann von Tisch zu Tisch mit dem Mikrofon und die Leute verstecken sich auch nicht. Also das ist, früher waren alle Auktionen so. Also in den 70er oder 80er Jahren waren die Hauptauktionen da, waren alle Heavy Hitters waren im Saal und forderten sich gegenseitig aus. Und heutzutage sind alle Heavy Hitters entweder in einer Box versteckt oder meistens einfach hinter einer Telefonlinie oder hinter einer Computerverbindung und sind gar nicht im Saal selber vertreten.
Ihre Auktionen brechen Rekorde. Sie haben auf einer Charity-Auktion mal eine Stunde im Sportstudio mit Madonna versteigert. Erinnern Sie sich noch, für wie viel die weggingen?
Ja, das war etwas ganz Unglaubliches, weil also die Gebote gingen in die Höhe und es endete bei 1 Million Euro. Und dann sah ich, wie der Unterbieter sehr enttäuscht war, dass er da nicht den Zuschlag gekriegt hat. Und Madonna war nicht im Saal, aber Leonardo DiCaprio war im Saal und ich habe ihn dann gefragt, ob er Madonna fragen könnte, ob sie auch dem Unterbieter die Chance geben würde, für denselben Preis eine Stunde im Gym zu sein. Und dann hat er genickt, das sei so in Ordnung. Und dann kam noch der dritte Unterbieter und wollte dasselbe haben. Also am Schluss hat diese Madonna Jim hat 3 Millionen Euros zusammengebracht. Also sie hat natürlich 3 Sessions gemacht mit 3 verschiedenen Käufern.
Sind Sie denn bei so einer Gelegenheit eigentlich traurig, wenn die Gewinne eingelöst werden und Sie gar nicht mehr dabei sind?
Ah, also ich bin selber überhaupt nicht sportlich. Also, wenn ich in einem Gym bin, kann ich mich nur blamieren. Also deshalb bin ich da nicht unbedingt traurig, wenn ich da nicht dabei bin.
Sie langweilen sich schnell, so wurden Sie in der Vergangenheit immer wieder zitiert. War das auch schon immer so oder ist das heute noch so? Ist das ein Treiber in Ihrem Leben?
Ja, also es war eigentlich immer so, dass ich eigentlich immer gesucht habe, ein aufregendes Leben zu haben. Und die amerikanische Künstlerin Jenny Holzer hat einmal gesagt, protect me from what I want. Und manchmal kommt es mir ein bisschen so vor. Aber ich glaube, allgemein natürlich durch das Leben, das heutzutage geführt wird, durch die Zellulartelefone, durch die Social Media, durch die viele Reiserei und so weiter. Ich glaube, ist die Attention Span allgemein geht zurück. Das heißt, die Leute können sich nur während einer beschränkten Zeit auf etwas konzentrieren. Und man hat so viele Stimuli, so viele Möglichkeiten und deshalb ist die Konzentration etwas wirklich viel Schwierigeres heutzutage. Aber ich war schon vor den Social Media, war ich bereits eigentlich so gewickelt.
Sie haben in den 70er Jahren ein bisschen Jura studiert, sowie die japanische Malkunst. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also, wenn wir von Jura sprechen, das waren nur wenige Wochen an der Universität in Genf. Und ich habe sehr schnell realisiert, dass das nichts ist für mich. Ich habe in der Schule lange Jahre gelitten und dann dachte ich, ich will jetzt nicht noch weiter leiden. Und meine echte Leidenschaft war immer die Kunst. Also schon in der Schule liebte ich selber zu zeichnen und zu malen und ich verbrachte den größten Teil meiner Freizeit in Museen und dann ging ich nach Japan in die Tokyo Academy of Arts und habe da die Technik der japanischen Malerei, also der Tuschmalerei, gelernt. Und das waren faszinierende Monate für mich. Gleichzeitig habe ich aber auch realisiert, dass ich leider nicht als Künstler das nötige Talent habe, um ganz groß mitmachen zu können. Und dann war das nächstbeste, war in den Kunsthandel einzusteigen. Und das habe ich nie bereut, vom ersten Tag an nie. Denn da wird es einem wirklich nie langweilig. Ich sage immer, if you love candies, there is no better place to work than in the candy store. Und deshalb fühle ich mich extrem privilegiert, da ich meine Zeit nicht nur in Museen, sondern auch in Galerien, in Auktionshäusern, bei Privatsammlern und am liebsten natürlich in den Studios der Künstler selber verbringe. Und so, dass ich wirklich täglich im Kontakt bin mit der Kunst. Und das ist das wirklich Schöne an diesem Beruf.
Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Museumsbesuch?
Ja, also das war das Kunstmuseum Basel, denn ich bin in Basel geboren und aufgewachsen. Und das Kunstmuseum Basel bleibt bis zum heutigen Tag eines meiner absoluten liebsten Museen auf der Welt. Denn ich habe erst später realisiert, wie hoch das Niveau ist, das qualitative Niveau. Und ich konnte ja eigentlich schon als Kind die Malerei des 20. Jahrhunderts kaum auf eine eindrücklichere Art und Weise empfinden und erleben wie im Kunstmuseum Basel. Und ich war jetzt, ganz kürzlich war ich wieder in Basel, also im September, und habe mir das Museum wieder besucht. Und natürlich die Hängung variiert und es wurde ja auch ein zweiter Bau dazu, kam dazu. Aber trotzdem ist es immer eine Riesenfreude, dieses Museum zu besuchen. Aber vielleicht das Schlüsselerlebnis war, als ich 12 Jahre alt war, nahm mich meine Mutter nach Florenz mit. Und wir gehen nach Florenz, Siena und Arezzo und haben jede Kirche, jedes Museum besucht. Und überall in diesen Kirchen hatte meine Mutter ein Guidebook, das sie dann aufschlug, und dann ließ sie in lauter Stimme, was da in diesem Guidebook stand, und ich schämte mich immer dafür. Aber im Nachhinein bin ich meiner Mutter natürlich extrem dankbar, denn sie hat wirklich diese Kuriosität und diese Leidenschaft entfacht, und da hat sie sicher eine wichtige Rolle gespielt.
Wann haben Sie denn dann verstanden, dass man damit viel Geld verdienen kann?
Also, ich ging als junger Mann, als meine Mutter wirklich dann verzweifelt war und nicht mehr wusste, was mit mir zu tun, hat sie mich zu Ernst Beiler geschickt. Ernst Beiler, das war der größte Händler, würde ich sagen, international gesehen. Der war aber in Basel basiert. Und sie sagte, können Sie meinen Sohn treffen und talk some sense to him. Und als ich ihn traf, fragte er mir die Schlüsselfrage. Er sagte, ist deine Einstellung zur Kunst, ist deine Liebe zur Kunst, ist sie physisch oder ist sie intellektuell? Und dann habe ich ihm geantwortet, sie ist rein physisch. Und dann hat er gesagt, in dem Falle musst du direkt in den Kunsthandel gehen und nicht Kunstgeschichte studieren. Denn wenn du Kunstgeschichte studierst, wirst du die Kunst von der Ferne sehen, also aus Büchern, und damals gab es Lichtbilder. Aber wenn du in den Kunsthandel gehst, wirst du physisch in permanentem Kontakt mit der Kunst selbst sein.
Toll, dass Sie das damals schon so dezidiert beantworten konnten.
Ja, das wusste ich schon, dass bei mir das eigentlich nicht intellektuell ist, sondern wirklich, ja, physisch. Ja.
Und wie ging es dann weiter? Wie sind Sie Auktionator geworden?
Es ging dann weiter, dann sagte ich, ja, das ist ja schön und gut, in den Kunsthandel zu gehen, aber da gibt es ja keine Lehre, da gibt es ja gar keinen Werdegang. Also dann hat er mir gesagt, ja, also es gibt das Auktionshaus Kornfeld in Bern, da solltest du 3 Monate hingehen, so eine Schnupperlehre machen. Dann solltest du ein Jahr zu Sotheby's London gehen, ein Jahr zu Sotheby's New York und dann ein Jahr zu Marlborough. Marlborough war in den 70er Jahren, was Gagosian heute ist. Das heißt, die hatten Galerien auf der ganzen Welt, von Tokio bis Buenos Aires hatten die überall Galerien und vertraten auch die wesentlichsten und wichtigsten Künstler der Zeit. Und dann nach 3 Jahren und 3 Monaten kommst du zurück zu mir. Dann habe ich gedacht, den Plan will ich genau verfolgen. Ich ging dann an einem Freitag nach Bern in die Galerie Kornfeld und habe Herrn Ebi Kornfeld kennengelernt, getroffen. Und der drückte mir eine Anzahl Kataloge in die Hand am Freitagnachmittag und sagte, ich erwarte dich am Montagmorgen. Und am Montagmorgen erschien ich und am ersten Tag gab er mir Originalbriefe von Ernst Ludwig Kirchner zu entziffern. Also die waren sehr schwierig zu entziffern, weil der so eine unglaubliche Handschrift hatte. Aber der große Teil dieser Briefe waren auch mit Zeichnungen dekoriert. Und am selben Tag habe ich auch Originalgrafiken von Picasso in den Händen gehabt, sowie die schönsten Drucke von Edvard Munch. Und ich dachte, jetzt bin ich im Paradies angekommen. Das ist es. Also, und von den Tag an habe ich nie mehr zurückgeschaut.
Sie arbeiteten dann für Sotheby's in London und Monte Carlo und Genf, wurden oberster Auktionator weltweit. Was bedeutet das denn?
Also bei den Auktionshäusern, ich glaube, das ist legal gesehen, muss eine Person gilt als der Chief Auctioneer. Und das ist die Person auch, die die wichtigsten Auktionen durchführt. Und man beginnt natürlich mit ganz unwichtigen Auktionen, denn jeder Fehler, den man macht, das kostet der Firma Geld. Und dann, wenn man es okay tut, dann allmählich kann man dann wichtigere Auktionen machen. Und wenn es dann wirklich gut geht, kann man dann auch die Hauptauktionen machen. Und also als ich dann Chief Auctioneer wurde, habe ich die wichtigsten Auktionen sowohl in London wie New York wie auch an anderen Orten für die Firma durchgeführt. Und das war natürlich toll, hat Spaß gemacht, weil man muss sich nicht nur in jedem Gebiet eigentlich anders adaptieren. Eine Auktion von alten Büchern ist ganz anders wie eine Auktion von Gemälden. Alte Meister-Auktion ist ganz anders wie Contemporary Art oder Juwelen ist nochmals anders oder Uhren, Wein. Also da muss man sich vom Fach her adaptieren auf das Publikum, aber auch vom Ort her. Also in der Zwischenzeit habe ich wirklich, ich habe einmal die Liste zusammengestellt, wirklich in den größten Städten der ganzen Welt habe ich Auktionen durchgeführt. Und da ist natürlich auch wiederum jedes Mal die Stimmung anders. Und da muss man sich auf die richtige Wellenlänge setzen können, damit es läuft.
Sie müssen demnach eine Fähigkeit besitzen, die man im Englischen mit to read the room umschreibt, oder?
Ja, to read the room ist genau, das ist der richtige Ausdruck.
Ihre Auktionen brachen, wie gesagt, Rekorde. Welche würden Sie heute als Ihren größten Erfolg bezeichnen?
Also, es ist schwierig, da eine herauszunehmen, denn ich bin eigentlich allgemein im Leben immer fixiert auf das, was nächste kommen soll. Denn nichts ist je erreicht im Leben, weil wenn man sagt, okay, das war das beste Bild, das ich verkauft habe, oder das war die beste Auktion, ist eigentlich gefährlich, denn das ist wie, ich liebe Fußball und ich sehe immer, sobald ein Team sich auf seinen Lorbeeren ausruht, ist es Game Over, ist es schon vorbei. Das heißt, es ist extrem wichtig für ein Fußballteam, total nur auf das nächste Spiel fokalisiert zu sein. Und der ganze Rest, die Vergangenheit spielt keine Rolle und auch die langfristige Zukunft spielt auch überhaupt keine Rolle. Und dieses Fokalisieren auf das nächste Ziel, das ist eigentlich das Schlüssel. Und ich bin vor jeder Auktion sehr nervös. Also jetzt war ich in New York, habe eine Auktion gemacht für das Swiss Institute. Die mache ich, ich weiß nicht mehr, seit wie vielen Jahren. Also jedes Jahr ist die immer im November während der Auktionswoche. Und das Swiss Institute ist wie eine Kunsthalle. Also die zeigen immer die besten Emerging Artists aus allen Ländern. In New York ist das so eine wichtige kulturelle Institution. Und viele Künstler kommen da zusammen und geben auch ihre Werke, die verkauft werden. Und ich bin vor dem Beginn der Auktion immer extrem angespannt, denn man weiß ja nie, wie es gehen wird. Und ich schaue mir das Publikum an und denke, meine Güte, es sind jetzt die richtigen Heavy Hitters da. Und was mache ich jetzt, wenn niemand bietet und so weiter? Und erst wenn man dann auf der Bühne ist und sieht, es läuft einigermaßen, dann ist es okay. Und das ist kein bisschen besser geworden, obwohl ich jetzt seit über 50 Jahren Auktionen mache. Denn auch endlose Erfahrung, die ich auf jeden Fall habe, es hilft selbstverständlich. Aber ich meine, ein Pilot, der sein ganzes Leben geflogen ist, kann trotzdem abstürzen. Also, deshalb muss man immer vorsichtig sein und auch immer humble bleiben. Ja.
Ende der 90er Jahre haben Sie eine Kunsthandlung und eine Beratung eröffnet und später, 2013, dann noch eine weitere. Was waren Ihre Schwerpunkte?
Ja, was mich interessiert, ist die zeitgenössische Kultur im Allgemeinen. Und ich liebe Kunst aus allen Perioden. Ich liebe alte Meister natürlich genauso stark, wie ich zeitgenössische Kunst liebe. Aber der Unterschied ist, wenn wir uns für zeitgenössische Kultur interessieren, können wir die Kreatoren, können wir die Künstler oder wenn es Musiker sind, die Musiker selber kennenlernen und selber treffen. Und das macht einen riesen Unterschied. Und wir können auch hören, was die sich dabei gedacht haben und so weiter. Natürlich ist das nicht der Schlüssel, weil wenn man in die National Gallery oder in den Louvre geht, sind die Künstler ja auch nicht da, um zu erklären, was sie sich dabei gedacht haben, als sie diese Objekte gemacht haben. Aber es bringt eine Extradimension. Und das andere, was aufregend ist, ist, mit der Zeit entwickelt sich ein gewisser Konsensus von was wirklich wichtig oder was bedeutend ist und was es weniger ist. Und gewisse Künstler halten langfristig Distanz und sind langfristig erfolgreich und andere verschwinden sehr, sehr schnell wieder von der Oberfläche. Und ich finde es interessant, die Kunst zu sehen und beurteilen zu können, bevor dieser Konsensus stattgefunden hat, bevor sie von großen Museen gewürdigt wurden, bevor der Markt sie gewürdigt hat und so weiter und so weiter. Und das ist ja das Spannende. Und man muss auch immer sich adaptieren können, denn ich glaube, den Bezug zur eigenen Generation, den hat man sehr stark. Das sehe ich auch in der Musik. Man liebt Musik von den Musikern seiner eigenen Generation. Man findet den Zugriff auch zu der nächsten Generation. Aber oft habe ich Sammler erlebt, die es bei der übernächsten Generation bereits nicht mehr das Gespür haben. Und um das Gespür zu behalten, bis in das Alter, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, verbunden zu bleiben mit ganz jungen Leuten. Also ich habe 5 Kinder, 4 sind jetzt in den 40er Jahren und habe aber mein 5. Kind ist meine Tochter, die wird jetzt im Januar 15. Und wenn man sieht, was Teenagers heute berührt oder bewegt, kann man sich bereits einen imaginieren, wie der Geschmack geprägt sein wird, wenn diese Generation dann größer ist und auch die finanziellen Mittel dann hat, um im Kunstmarkt aktiv zu werden.
Was Sie über die Jahre auch zunehmend interessiert hat, sind die sozialen Medien wie Instagram, wo Sie sehr aktiv sind, Ihren beneidenswert abwechslungsreichen Alltag dokumentieren und schon 250.000 Follower haben.
Also, ich liebe tatsächlich Instagram, weil es ein visuelles Tagebuch ist. Früher haben die Reisenden im 18. Jahrhundert hatten immer ein Skizzenbuch mit sich und als sie nach Italien reisten, sobald sie wieder was Schönes gesehen haben, haben sie eine kleine Skizze oder eine kleine Watercolor gemacht. Mit der Schnelligkeit des heutigen Lebens ist das natürlich nicht möglich, aber man kann eben, sobald ich etwas sehe, das mich visuell interessiert oder intrigiert, mache ich Fotos. Und ich mache Fotos die ganze Zeit. So, ich tue die natürlich nicht alle auf Instagram, sonst wäre das richtig Bombardement. Aber ich treffe viele Künstler, ich treffe sie in ihren Studios und es freut mich immer, einen Künstler vor einem seiner Werke oder eine Künstlerin vor einer ihrer Werke zu fotografieren, damit man wirklich den Künstler in ihrer eigenen Welt erlebt. Und so in der Zwischenzeit, ja, also ich weiß nicht, es müssen so etwas wie 450 Porträts, die ich gemacht habe von diversen Künstlern aus aller Welt. Aber ich tue auch Professionals aus dem Kunstmarkt, also große Händler oder Museumsdirektoren oder die Sammler sind natürlich viel diskreter. Ich tue nie bei Sammlern zu Hause fotografieren, das ist natürlich absolut tabu. Aber es kommt vor, dass gewisse Sammler öffentlich auftreten und dann kann man die auch fotografieren. Also und dann die ganze Kunst, die ich poste, die tue ich selber fotografieren. Das heißt, alle diese Bilder nehme ich nicht aus dem Internet raus, sondern sind Bilder. Ich fotografiere die Bilder, indem ich vor diesen Bildern stehe, in Museen, in Ausstellungen und so weiter. Und heutzutage ist Instagram viel besser als jede Kunstzeitschrift, weil man kann ja nicht überall sein, aber man kann jetzt wirklich, wenn ein Künstler eine Vernissage hat in Tokio und eine in Sydney und so weiter, kann man das mitverfolgen, ohne dass man selber überall ist.
Lieber Simon, wir kommen jetzt schon zu den letzten beiden Fragen in diesem Podcast, die wir allen unseren Gästen stellen und Ihnen eben auch. Die erste haben Sie tatsächlich schon beantwortet, nämlich welches Ihr Lieblingsmuseum ist?
Ja, das habe ich tatsächlich schon beantwortet, das Kunstmuseum Basel, weil meine ganze Kenntnisse, besonders der Kunst des 20. Jahrhunderts, beruht auf die Originalhängung, die ich als Kind erlebt habe in diesem Museum. Und das war so prägnant präsentiert, dass man ohne zu realisieren lernte. Ich liebe es im Leben zu lernen, ohne je, dass man das Gefühl hat, dass man etwas lernt. Und das war eine wunderschöne Art und Weise, in die Kunst eingeführt zu werden und dann die Liebe zur Kunst zu entwickeln. Aber ich habe natürlich viele Museen, die ich heiß liebe. Ja.
Dann kommt nun auch schon die allerletzte Frage. Wenn Sie sich von mir ein Kunstwerk wünschen dürften, und es könnte jedes Kunstwerk auf dieser Welt sein, was Sie dann natürlich auch bekämen, welches wäre das?
Ja, das wäre wahrscheinlich im Prado, dieses Bild von Goya, und es ist fast ein abstraktes Bild, ein großformatiges Bild. Man sieht den Kopf eines Hundes und der Rest ist wie abstrakt. Aber dieses Gemälde ist so poignant. Also das ist ein Bild, das mich zutiefst erschüttert und das irgendwie, ich denke immer, wenn es der Kunst gelingt, eine Extradimension zu haben, das ist, wenn sie am prägnantesten ist und sie kann mit sehr einfachen Mitteln sehr prägnant sein. Und dieses Gemälde ist eines meiner absolut Lieblingsbilder.
Dann sage ich an dieser Stelle, lieber Simon, danke für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Folge 121 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.